SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rönspieß. Die Bundesaußenministerin setzt in Moskau auf Dialog, aber auch auf Warnung. Wir berichten über ihren Besuch und kommentieren die deutschen Ansagen im Ukraine-Konflikt. Neue Präsidentin für das Europaparlament. Wir stellen Roberta Metsola vor. Und wie wird die Landwirtschaft zukunftsfit? Darum ging es heute auf einem Online-Kongress, gemeinsam veranstaltet von Umwelt- und Landwirtschaftsministerium. Und das ist auch das Thema des SWR2-Tagesgesprächs mit dem Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Schönen guten Abend. Bundesaußenministerin Baerbock unterwegs in schwieriger Mission. Im Ukraine-Konflikt drängt sie auf eine friedliche, diplomatische Lösung. Nach Kiew gestern, heute Teil 2 und der vermutlich schwierigere Teil ihrer Reise. In Moskau hat Baerbock den russischen Außenminister Lavrov getroffen. Die für den Mittag angesetzte Pressekonferenz begann mit deutlicher Verspätung. Auf der waren sich dann beide zumindest darüber einig, dass man im Gespräch bleiben will. Christina Nagel berichtet.
Die ernsten Mienen zu Beginn des Treffens sprachen Bände. Da trafen zwei ein erstes Mal aufeinander, die viel voneinander gehört hatten, aber sich offensichtlich nicht sicher waren, was nun kommen würde. Es hätten sich viele Probleme angehäuft, gab Russlands Außenminister Sergei Lavrov unumwunden zu, im deutsch-russischen Verhältnis, aber natürlich auch mit Blick auf die Ukraine-Krise. Umso wichtiger, betonte Außenministerin Baerbock, sei ein ehrlicher, offener Austausch.
Mit meiner Reise möchte ich deutlich machen, dass die Beziehung zu Russland, der neuen deutschen Bundesregierung und auch mir persönlich sehr wichtig sind. Es gibt keine Alternative zu stabilen Beziehungen zwischen Moskau und Berlin.
2,5 Stunden und damit deutlich länger als geplant loteten die beiden danach hinter verschlossenen Türen ihre Differenzen aus, positionierten sich und diskutierten über Wege aus der Krise. Als sie vor die Presse traten, wirkten beide entspannter, ganz so, als hätten sie eine Ebene gefunden, auf der sich zumindest reden lässt. Dass das nichts an den großen oder, wie Baerbock sie nannte, teils fundamentalen Meinungsverschiedenheiten ändert, verhehlten die beiden Chefdiplomaten nicht. Bestimmt, aber nicht unversöhnlich im Ton, vertraten sie ihre Positionen. Baerbock verwies auf die europäische Friedensordnung, die für alle gelten würde und ohne die es keine Sicherheit geben könne.
Für Deutschland sind sie unsere Existenzgrundlage. Und deshalb haben wir keine andere Wahl, als unsere gemeinsamen Regeln zu verteidigen, auch wenn es einen hohen, zum Teil wirtschaftlichen Preis hat.
Lavrov verwahrte sich gegen unterschwellige Sanktionsdrohungen. Wir haben keinen Grund für die Schaffung einer Konfliktsituation geliefert und werden das auch nicht tun. Russland bedrohe niemanden, ebenso wenig sei man Konfliktpartei im Krieg in der Ostukraine. Baerbock hat sich auf die Fahnen geschrieben, diesen Konflikt zurück auf die politische Tagesordnung zu holen. Sie wolle alles dafür tun, um wieder Bewegung in den festgefahrenen Friedensprozess zu bringen. Möglichst schnell soll es ein Treffen im Normandie-Format geben. Ein Treffen also, bei dem die Vertreter der Ukraine, Russlands, Deutschlands und Frankreichs an einem Tisch sitzen. Für uns ist nicht wichtig, wann wir uns treffen, sondern wozu. Entgegnete Lavrov, nicht ohne noch einmal darauf zu verweisen, dass Berlin endlich mehr Druck machen müsse, damit sich Kiew endlich an die Vereinbarungen des Minsker Vertrages halte. Kiew dagegen fordert von der deutschen Seite mehr Druck auf Moskau. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was Annalena Baerbock bei den Verhandlungen über die Ostukraine erwartet. Sie will sich davon nicht abschrecken lassen. Sie wisse, dass sie starke Nerven brauche. Dass sie die hat, hat sie bei ihren Antrittsbesuchen in Kiew und Moskau unter Beweis gestellt. Jetzt muss sie nur noch zeigen, dass sie auch einen langen Atem hat. Und irgendwann auch einen eigenen Stil.
Nicht nur in Moskau wurde heute über den Ukraine-Konflikt gesprochen, auch in Berlin. Bundeskanzler Scholz hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg getroffen. Auch bei Ihnen war Dialog das entscheidende Stichwort. Der NATO-Generalsekretär hat weitere Verhandlungen der 30 Bündnisstaaten mit Russland angekündigt. Wie die aussehen sollen, sagt uns Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
Die Alliierten seien bereit, im NATO-Russland-Rat schriftliche Vorschläge auf den Tisch zu legen, kündigte NATO-Generalsekretär Stoltenberg bei einem Besuch in Berlin an. Konkret könnte die Kommunikation verbessert und mehr Transparenz geschaffen werden. Um militärische Risiken zu reduzieren, habe er, so Stoltenberg, alle Mitglieder des NATO-Russland-Rates zu einer Reihe von Treffen eingeladen. Das Gremium hatte nach rund 2,5 Jahren Pause in der vergangenen Woche wieder eine Sitzung. Dabei ging es vor allem um den Ukraine-Konflikt. Auch Bundeskanzler Scholz setzt im Umgang mit Russland weiter auf Gespräche.
Jetzt reden wir auf europäischer Ebene, auch in dem NATO-Russland-Rat, im Rahmen der OSZE, in den bilateralen Gesprächen der USA mit Russland und selbstverständlich auch im Rahmen des Normandie-Formats, wie wir zu einer Situation kommen können, in der die gegenwärtige Eskalation beendet wird.
In der Diskussion um mögliche Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland bleibt Scholz auch weiterhin unkonkret. Allerdings kündigte der Bundeskanzler an, es werde alles diskutiert und es werde für Russland hohe Kosten haben, wenn es zu einer militärischen Intervention gegen die Ukraine kommt. Damit scheint Bundeskanzler Scholz auch einen Stopp des Gaspipeline-Projekts Nord Stream 2 nicht auszuschließen.
Aber dieses Gaspipeline-Projekt macht die Sache nicht einfacher für die Bundesregierung. Auf der einen Seite Solidarität mit der Ukraine, die nicht zu weit gehen darf. Waffenlieferungen werden zum Beispiel ausgeschlossen. Auf der anderen Seite eben das Großprojekt und eine mögliche Abhängigkeit von Gas aus Russland. Deutschland und der Ukraine-Konflikt. Die wichtigsten außenpolitischen Vertreter der Bundesregierung haben dazu heute geredet und klare Ansagen gemacht, findet Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte in seinem Kommentar.
Wir können noch miteinander reden. Das war die Botschaft von Deutschlands erster Botschafterin, Außenministerin Baerbock, heute in Moskau. Reden nicht gegeneinander, sondern miteinander. Wer dachte, diese Annalena Baerbock, die nicht mal 2 Monate im Amt ist, werde von Außenminister Lavrov, der 18 Jahre andere auf der Weltbühne hat kommen und wieder gehen sehen, vorgeführt, der irrte gewaltig. Wir haben uns diese Situation nicht ausgesucht können und werden ihr aber nicht aus dem Weg gehen, sagt Baerbock so selbstbewusst wie richtig. Dass Europa aber genau das jahrelang beim Thema Russland machte, bis zuletzt keine Linie fand, hat Putin bis zur Stunde genutzt. Wen nimmt der Mann aus Moskau in Europa eigentlich noch ernst? Merkel hat er respektiert. Sie war im Übrigen diejenige, die auch dann redete, wenn alle und alles vor die Wand des Schweigens gefahren waren. Wandel durch Annähern hieß bei ihr Handeln durch Anrufen. Wer redet, schießt nicht. Aber 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze sind längst kein diplomatisches Argument mehr. Oder wie Baerbock es heute unverblümt neben Lavrov aussprach, 100.000 Soldaten sind sehr schwer nicht als Drohung zu verstehen. Ein Dialogangebot später dann auch als erste Botschaft aus dem Kanzleramt. Und der Kanzler bleibt bei seiner klugen Linie. Warum für Putin durchdeklinieren, was alles an Sanktionsmaßnahmen auf dem Tisch liegen könnte, wenn die Ungewissheit darüber der wirksamere Hebel ist? Scholz hat es heute in gleich 3 Variationen wiederholt. Jedwede russische Aggression hätte große Konsequenzen, sagt er. Dabei sei alles zu diskutieren. Jeder, der noch ganz bei Sinnen ist, weiß spätestens jetzt, dass dazu eben auch alles gehört. Auch die Gaspipeline Nord Stream 2.
Ein Kommentar von Georg Schwarte war das. Und wir schauen nach Brüssel. Da ging es dann doch reibungsloser, als manche vielleicht erwartet hätten. Nach dem Tod von David Sassoli in der vergangenen Woche hat das Europäische Parlament seit heute eine neue Präsidentin. Sie kommt aus dem flächenmäßig kleinsten EU-Land Malta und hat nicht nur Stimmen aus dem eigenen konservativen Lager bekommen. Aus Brüssel berichtet Holger Beckmann.
Es dürfte das größte Geschenk sein, das sie sich zu ihrem heutigen Geburtstag gewünscht hat. Die Malteserin Roberta Metsola ist neue Präsidentin des Europäischen Parlaments. Gleich im ersten Wahlgang erreichte die heute 43 Jahre alt gewordene konservative Politikerin deutlich mehr als die erforderliche Mehrheit. 458 der 616 abgegebenen Stimmen konnte sie für sich verbuchen. Metsola wird von allen Politikerinnen und Politikern die jüngste sein, die jemals dieses Amt innehatten und erst die dritte Frau.
I am a woman from a small island in the middle of Europe's southern sea.
Sie sei eine Frau von einer kleinen Insel im Mittelmeer, sagte Metsola vor ihrer Wahl im Europäischen Parlament in Straßburg.
I know what it means to be the underdog. I know what it means to be pigeonholed.
Sie wisse deshalb, was es bedeute, Außenseiterin zu sein oder ständig beiseite geschoben zu werden.
But I also know how important this is. For people beyond this chamber.
Und sie wisse, wie wichtig es für Menschen außerhalb dieses Plenarsaals sei, dass jemand solche Erfahrungen gemacht habe. Sie sage das auch, so Metsola weiter und ganz besonders, allen jungen Frauen und Mädchen in Europa. Tatsächlich ist es bisher nicht vorgekommen, dass jemand aus einem der kleinsten EU-Staaten an die Spitze des Europaparlaments gerückt ist. Viele sehen darin deshalb ein wichtiges Signal an die großen Mitgliedsländer. Auch wenn sie offensichtlich nicht nur von ihrer eigenen EVP-Fraktion Stimmen bekommen hat, sondern auch von vielen anderen politischen Gruppierungen, unumstritten ist Roberta Metsola nicht. Das gilt vor allem mit Blick auf ihre Position zu einem liberalen Abtreibungsrecht. Die Katholikin ist strenge Abtreibungsgegnerin. In Malta sind Schwangerschaftsabbrüche nach wie vor vollständig verboten. Viele Frauenrechtlerinnen sehen in ihr deshalb eine Fehlbesetzung. Die Grünen im Europaparlament hatten eine Gegenkandidatin aufgestellt, ebenso wie die Linken. Metsola selbst bezeichnet sich allerdings als fortschrittliche Befürworterin von Frauenrechten. Nach ihrer Wahl gab es in Straßburg lang anhaltenden Applaus.
Grazie. Bumilta in Hosni Honorata bil responsabilità.
In ihrer maltesischen Muttersprache dankte sie den Parlamentarierinnen und Parlamentariern und erinnerte an ihren in der vergangenen Woche verstorbenen Vorgänger David Sassoli aus Italien. Ursprünglich war der deutsche CSU-Europa-Abgeordnete Manfred Weber für die Nachfolge Sassolis vorgesehen gewesen. Weber hatte sich aber dagegen entschieden, um an die Spitze der europäischen christdemokratischen Parteienfamilie EVP vorzurücken. Weber soll Roberta Metsolas Kandidatur mit auf den Weg gebracht haben. Die promovierte Juristin, die 4 Sprachen fließend beherrscht, ist mit einem Finnen verheiratet und 4-fache Mutter. In Brüssel gilt sie als bestens vernetzt und extrem erfahren. Dem Europaparlament gehört sie seit 2013 an.
SWR 2 aktuell. Wie machen wir die Landwirtschaft fit für die Zukunft? Mit mehr Tierwohl und mit mehr Klimaschutz. Das ist ein großes Thema der neuen Bundesregierung. In der Großen Koalition war das Umweltministerium bei der SPD und das Landwirtschaftsministerium bei der Union. Jetzt sind beide Ressorts mit Grünen besetzt. Umweltministerin Lemke und Agrarminister Özdemir haben heute einen virtuellen Kongress veranstaltet unter der Überschrift Umwelt und Landwirtschaft im Aufbruch. Untertitel: Die Zukunft jetzt auf den Weg bringen. Uwe Jahn berichtet.
2 machen gemeinsame Sache. Es sind Steffi Lemke, Umweltministerin, und Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister. Sie kündigen beim Agrarkongress in Lemkes Ministerium eine strategische Allianz an. Dabei sagt Cem Özdemir:
Nur gemeinsam mit der Landwirtschaft kann man mehr für die Umwelt, mehr für Artenreichtum erreichen. Die Zeit ist reif. Landwirtschaft, Natur, Umwelt, Klimaschutz unter einen Hut endlich zu bekommen.
Und genau das wollen sie versuchen. Die Umweltministerin aus dem Osten, die einmal Landwirtschaft studiert hat, und der Landwirtschaftsminister aus dem Westen, der sich in sein Thema erstmal einarbeiten musste. Beide sind von den Grünen und sich weitgehend einig.
Eine moderne, zukunftsfähige Landwirtschaft ist eine Landwirtschaft, in der es sich lohnt, pfleglich mit der Natur umzugehen, in der Landwirte ihr Erfahrungswissen über Fruchtfolgen und Bodenfruchtbarkeit auch tatsächlich einsetzen und wieder Produzenten von biologischer Vielfalt werden.
Dafür muss sich viel ändern, aber Özdemir und Lemke fangen nicht bei Null an. Die Vorgängerregierung hat nach den Bauernprotesten 2020 zum Beispiel die Zukunftskommission Landwirtschaft eingesetzt. Da saßen alle an einem Tisch. Umweltschützer, Protestbauern, Lebensmittelhandel, Nahrungsindustrie, Verbraucherschützer und. Kommissionschef Professor Peter Strohschneider hat trotz der unterschiedlichen Interessen eine Einigung zustande gebracht. Ausgehend von der Grundannahme:
Nichts ist teurer, als so weiterzumachen wie bisher.
Insektensterben, Überdüngung, Klimawandel und Fehlernährung, das sind alles Folgeschäden der bisherigen Wirtschaftsweise, die kosten. Um sie zu vermeiden, muss auch die Förderpolitik sich ändern. Landwirte sollen Geld nicht nur für ihre Fläche bekommen, sondern dafür, dass sie darauf Insekten leben lassen, das Klima schonen, Artenvielfalt erhalten oder tiergerechte Haltungsbedingungen bieten.
Dabei geht es ganz zentral um die Wertschätzung für unsere Lebensmittel und dass wir in Deutschland eine Landwirtschaft haben, die erstmal, das ist natürlich ganz entscheidend, ein sicheres und ein gutes Einkommen für die Landwirte gewährleistet.
Wenn auch unter veränderten Bedingungen. Bis Ostern will Steffi Lemke Eckpunkte eines Aktionsprogrammes natürlicher Klimaschutz veröffentlichen. Ein Label, das klar macht, wie die Tiere gehalten wurden, soll noch in diesem Jahr verpflichtend sein. Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat muss bis Ende 2023 vom Markt verschwinden und bis 2030 soll der Anteil des Ökolandbaus auf deutschen Äckern und Wiesen bei 30% liegen.
Strategien, Konzepte gibt es viele. Es jetzt in die Realität zu übersetzen, das ist eine wirklich große Aufgabe. Ich habe hohen Respekt vor der und ich bin der Meinung, dass das tatsächlich nur gemeinsam geht.
So machen wir's.
Und das ist erst der Anfang.
Das soll also erst der Anfang sein. Um die Pläne und nachhaltige Landwirtschaft ganz allgemein geht's jetzt im SWR2-Tagesgespräch mit Georg Janssen. Er ist Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, in der sind hauptsächlich kleinere und mittlere Betriebe zusammengeschlossen. Herr Janssen, wie zuversichtlich sind Sie, dass Umweltministerin Lemke und Agrarminister Özdemir diesen Wandel in der Landwirtschaft auch in die Spur bringen und das Ganze nicht irgendwo zwischen EU und großen Agrarbetrieben auf der Strecke bleibt?
Ich bin immer zuversichtlich, mache meine Arbeit jetzt 37 Jahre für die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und zum Aufgeben haben wir keine Zeit. Der Druck ist hoch, der Druck ist auch auf diese neue Regierung sehr hoch. Wir haben 8 Jahre hinter uns, wo wir Unionsminister gehabt haben und Ministerin, die eher Blockade gemacht haben bei wichtigen Herausforderungen und die vor allen Dingen sehr eng mit der Spitze des Bauernverbandes und mit der Agrarindustrie gemeint haben, dass man die Probleme lösen kann. Das haben sie nicht. Die Preise sind im Keller, sowohl bei der Milch als auch bei den Schweinen haben wir mächtigen Druck auf die bäuerlichen Existenzen. Und deshalb sind wir nicht nur gespannt und gucken nicht einfach nur zu, sondern wir üben weiterhin kritische Begleitung und Druck auf die neue Regierung, jetzt endlich den Realitäten klar ins Auge zu sehen und den Worten auf der heutigen Konferenz auch schnell Taten folgen zu lassen.
Mit seiner Forderung nach höheren Preisen für Lebensmittel oder zumindest ein Ende der Ramschpreise, da müsste der neue Agrarminister Özdemir bei Ihnen ja eigentlich offene Türen einrennen. Was müsste aus Ihrer Sicht da als allererstes getan werden? Was ist da am dringendsten?
Ja, es ist gut, dass er diese Frage der Erzeugerpreise aufgegriffen hat. Das bewegt uns natürlich, denn ohne dass die Arbeit auf den Höfen bezahlt wird, ist praktisch die Existenz und eine Perspektive für die Betriebe nicht zu schaffen. Und deshalb kann man sehr schnell auch etwas tun, zum Beispiel auch die Kartellgesetze ändern. Die gemeinsame Marktordnung gibt seit Dezember letzten Jahres dazu eine gute Vorlage, dass nämlich auch Absprachen über Preisaufschläge in Krisensituationen gemacht werden können. Nicht nur unter Landwirten selber, sondern auch unter Landwirten und Handel und den Marktpartnern, also Molkereien, Schlachthöfe. Das war vorher nicht zulässig. Das ist aber zulässig, wenn man es mit Nachhaltigkeitskriterien verbindet. Und damit meine ich jetzt nicht die Nachhaltigkeitskriterien der EU-Kommission mit Atomkraft, sondern ich spreche von Tierschutz, Umweltschutz und Klimaschutz. Das sind mehr Aufwendungen, das sind mehr Kosten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es möglich ist, die Gesellschaft dafür zu gewinnen, in Krisensituationen dafür auch einen fairen Preis zu zahlen. Und Bäuerinnen und Bauern wollen sich in diese Richtung bewegen, wollen sich in Richtung Tierschutz bewegen, Klimaschutz und den Erhalt der Artenvielfalt. Das sind gesellschaftliche Forderungen, die wir sehr, sehr ernst nehmen. Und das jetzt anzupacken, auch über die Entgeltung der fairen Preise, das liegt jetzt und steht jetzt auf der Tagesordnung.
Landwirtschaftsminister Özdemir hat auch einen Anteil von 30% Ökolandbau propagiert. Ist das zu schaffen?
Ja, es ist zu schaffen, wenn wir das denn wirklich wollen. Der Ökolandbau ist ja nicht erst eine Erfindung von vorgestern. Und wenn wir uns das vornehmen und die Bäuerinnen und Bauern dabei auch mitnehmen, nicht einfach bevormunden und jetzt praktisch Aktionspläne bis Ostern vorstellen, die praktisch nur in den Hinterzimmern in Berlin oder in Brüssel ausgehandelt werden, sondern die Praktiker und Praktikerinnen mitnehmen. Wir haben ein elementares Interesse selber am Klimaschutz. Und das rauszuarbeiten, dafür bedarf es nicht einfach nur kritische Begleitung, sondern bedarf es auch Druck. Und wir wollen zum Beispiel am Samstag eine Kundgebung vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium durchführen. Wir werden die Diskussion dann mit Herrn Özdemir und seinen Staatssekretärinnen führen, damit er merkt, ja, es wird beobachtet, was jetzt passieren soll. Und wir brauchen eine Richtung, die klar sagt, jeder Hof zählt, jede Bäuerin und Bauer, der sich jetzt bewegen will, der muss auch mitgenommen werden. Das ist unsere Botschaft.
Ein entscheidender Punkt ist ja auch weniger Pestizide auf den Äckern. Das hat vor allem auch Umweltministerin Lemke hervorgehoben. Weniger Pestizide, wenig Medikamente in der Tiermast. Da sagen viele, das bedeutet dann eine geringere Produktion. Oder kann das auch abgefedert werden?
Der Deutsche Landfrauenverband sagt, der Fleischkonsum muss reduziert werden. Die Probleme sind ja immens und deshalb muss man auch darauf eingehen, wenn wir es tatsächlich mit Schwierigkeiten sowohl im Ackerbau als auch in der Tierhaltung zu tun haben, muss man dem doch eine Perspektive geben. Und deshalb sagen wir ja zu einer umweltschonenden Ackerbau und zu einer artgerechten Tierhaltung, die an der Fläche gebunden sein muss und nicht praktisch ohne eine Flächenbewirtschaftung auskommt.
Würden Sie sagen, die Zukunft gehört den landwirtschaftlichen Klein- und Mittelbetrieben? Haben die Agrarfabriken ausgedient? Wir haben immer mehr Menschen auf der Welt, die ernährt werden müssen.
Ich glaube, dass die menschliche Ernährung sehr stark davon abhängt, ob wir einen Zugang haben zu Wasser, zu Boden, zu Saatgut. Das sind weltweit die größten Probleme. Nicht mit irgendwelchen Techniken wie die Gentechnik lösen wir das Ernährungsproblem oder das Hungerproblem, sondern durch diesen Zugang zu Land. Die Bodenproblematik ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Auch hier, die Preise gehen ja im Augenblick durch die Decke. Und wer reißt sich die Sache unter den Nagel? Das sind außerlandwirtschaftliche Investoren. Ein großes Aufgabengebiet für die neue Bundesregierung, dem Einhalt zu gebieten. Weil die werden nicht dafür sorgen. Die gucken nur darauf, wie sie ihren Profit maximieren können. Statt dass man sagt, flächendeckend brauchen wir weltweit überall Bäuerinnen und Bauern, die gesunde und nachhaltige Lebensmittel erzeugen. Dafür treten wir ein.
Im SWR2-Tagesgespräch war das Georg Janssen. Er ist Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Das Interview haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Die baden-württembergische Landesregierung will stärker gegen Hasskriminalität im Netz vorgehen. Weil sich dazu die gesetzlichen Regelungen ab Februar ändern, erwartet Justizministerin Gentges auch wesentlich mehr Verfahren. Sie und andere Politikerinnen und Politiker sind manchmal auch persönlich davon betroffen, wie Markus Pfalzgraf aus der Redaktion Landespolitik berichtet.
Wenn mal dich wirklich jemand ganz brutal anschreibt, ich bin auch schon auf welche zugegangen und habe gesagt, sagen Sie mir das nochmal ins Gesicht, was ich für ein Arschloch bin. Wiederholen Sie es.
Sozialminister Manfred Lucha von den Grünen nennt das die Verführbarkeit der Anonymität, die er dadurch brechen will. Justizministerin Marion Gentges von der CDU geht mit 10 neuen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten dagegen vor. Und Ministerpräsident Winfried Kretschmann lässt die Anfeindungen gegen sich durch Mitarbeitende fernhalten.
Jeden Morgen gibt es auch einen Bericht in der Presselage aus dem Netz und das muss man ab und zu andere machen lassen, weil wenn man das zu lang macht, das hält ja kein Mensch auf Dauer aus, was da jeden Tag auf die Leute einsprudelt.
Bedrohungen und Beleidigungen, Hass und Hetze. Wenn es sich dabei um strafbare Botschaften handelt, müssen Firmen, die soziale Medien betreiben, das künftig dem Bundeskriminalamt melden. Landesjustizministerin Gentges.
Für Baden-Württemberg gehen wir aufgrund dieser Meldepflicht von zusätzlichen rund 17.500 Strafverfahren im Jahr mit Bezug zur Hasskriminalität aus. Um diese Zahl größenordnungsmäßig besser einordnen zu können, sie entspricht in etwa dem gesamten jährlichen Fallaufkommen der Staatsanwaltschaft Baden-Baden.
Trotzdem will Ministerin Gentges keine eigene Staatsanwaltschaft mit dem Schwerpunkt Hasskriminalität im Netz einrichten, sondern Spezialdezernate in allen 17 Staatsanwaltschaften in Baden-Württemberg. Außerdem sollen dort im laufenden Jahr 12 neue Stellen geschaffen werden, davon allein 10 für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Dass die Landesregierung hier etwas unternehmen will, hat für Marion Gentges auch damit zu tun, dass Täter oft anonym bleiben wollen, aber deren Zielpersonen als Menschen mit Bedrohungen umgehen müssten.
Die Freiheit, seine Meinung frei zu äußern, berechtigt nicht dazu, andere zu bedrohen und sie mit Hass zu überziehen.
Für Ministerpräsident Kretschmann hat die Meinungsfreiheit in einer freien Gesellschaft genau da ihre Grenzen.